Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Hausgemachtes. Unser Format, in dem wir eine kleine Stadtführung jetzt heute mal machen. Mhm. In der Stadt Bamberg.
Und ich fange einfach gleich mal an. Also wir starten unseren Verdauungsspaziergang hier im Neptunbrunnen. Aber diesen Namen wird eigentlich in Bamberg nicht wirklich jemanden kennen.
Der Gabelmo.
Er wird den Gabelmo genannt von den Einheimischen hier.
Oder der Gabelmann.
Genau, weil ich meine, Neptun hat ja einen Dreizack und es ist ja eine Gabel und das ist ein Mann, deswegen Gabelmann und dann halt Gabelmo. Und ich meine, was verbindest du mit dem Gabelmon
oder Gabelmo? Mittagspause von der Schule.
Ja, oder? Schon. Also ich habe mich hier auch oft getroffen mit halt Leuten, um irgendwas in der Stadt zu unternehmen. Und ich meine, das ist schon, also wenn ich an das Zentrum von Bamberg denke, dann ist es der Gabelmann, der Gabelmo.
Für mich tatsächlich eher der Maxplatz, aber ich stimme dir schon zu, dass es ein sehr zentraler Platz ist. Und ist ja auch fast neben dem Maxplatz.
Ja, also genau. Also
Fußgängerzone, Fuzu.
aber ich meine, wie kommt ihr überhaupt her? Das sieht ja schon ziemlich alt aus. Der Ratsherr Ludwig Krug hat Bamberg Geld für einen neuen Brunnen vermacht. Also der ist gestorben, der war in Nürnberg und seine Heimatstadt war aber Bamberg, deswegen hat er ihm diesen Brunnen
gesponsert.
Aber erst viele Jahre nachdem er gestorben ist, wurde auch der Brunnen errichtet, nämlich 1566. Seitdem gibt es diesen Brunnen.
Hätte ich nicht gedacht. Wurde renoviert, oder?
Ja, also sicherlich. Ich meine, ganz Bamberg, wenn man sich alte Fotografien zum Beispiel anschaut, es wurde alles renoviert. Es sah wirklich manchmal teilweise richtig schrecklich aus. Wenn man sich Bilder von dem alten Rathaus zum Beispiel anschaut, das könnte man heute gar nicht, also kann man nicht vergleichen. Aber wir gehen jetzt hier weiter durch den Grünen Markt. Das ist, ich meine, Grüner Markt, kannst du dir vielleicht vorstellen, warum der Grüne Markt heißt?
Ja, wenn man hier nach vorne schaut, sieht man diverse Stände, die Gemüse, Obst.
Also Grünzeug.
Grünzeug.
Und hier gehen wir entlang. Man kann ja hier links und rechts auf die Buden, auf die Stände schauen. Und vielleicht hat man hier Hunger und isst ein bisschen was. Und ich erzähle nebenbei etwas zur Geschichte von Bamberg. Und genau, und dann gehen wir mal weiter. Also Bamberg wurde erstmals 902 nach Christus urkundlich erwähnt. Es gab hier ein Castrum Bamberg und es wurde durch eine blutige Fehde ein Königsgut. 973 schenkt Kaiser Otto II. Das Gebiet den Herzog von Bayern, Heinrich dem Zänker. Der Sohn Heinrich des Zänkers, 1007, wird König Heinrich, zu dem kommen wir später nochmal, und er gründet das Bistum. Der erste Dom wird errichtet, doch dieser brennt zweimal ab. Dazu werden wir auch nochmal später in einer späteren Folge kommen. Und dann wird der Dom aus Stein im 13. Jahrhundert erbaut. 1430 kommt der Jesuitenkrieg nach Bamberg. Wohlhabende Bürger und die Kleriker fliehen. Die verbleibenden Bürger plündern zuerst den Weinkeller und dann die Schätze. In den Bürgerhäusern.
Kann ich gar nicht verstehen.
Ja, echt so. 1626 bis 1631 gibt es die Hexenverfolgung, eine der größten, die es in Deutschland und Europa gab. Es sind ca. 1000 Menschen verbrannt worden. Aber dazu werden wir auch nochmal in einer späteren Folge kommen. Dann der Dreißigjährige Krieg und die Schweden besetzen die Stadt. Dann die Napoleonischen Kriege. Hier wurde es, Bamberg wurde dann von den Franzosen besetzt. Und unter Fürstbischof Luther Franz und Friedrich Karl von Schönborn, das waren Onkel und Neffen, lebte die Stadt in der Barockzeit eine kulturelle Blüte. Und genau hier stehen wir jetzt vor der, kennst du die Kirche? Das ist die St. Martinskirche. Und die wurde hier gab es ein Karmelitenkloster 1248, aber diese ziehen 1548 in das Kloster am unteren Kaulberg, das gibt es ja heute noch, das ist das Karmelitenkloster heute, kennst du vielleicht. Und 1589 wird dann dieses Areal dem Bistum übergeben. 1611 ziehen die Jesuiten ein und es wird zum Jesuitenkolleg oder Jesuitenkloster. 1686 beginnt der Bau dieser neuen Kirche und diese neue Kirche wird von Georg und Leonhard Dietzenhofer gebaut. Sagt dir dieser Name irgendwas? Dietzenhofer, sagt dir das irgendwas?
Dietzenhofer?
Dietzenhofer, ja.
Dietzenhofer. Ich bin tatsächlich in meiner Recherche da auch in einem anderen Zusammenhang drüber gestolpert.
Wirklich?
Aber sag mal, du was
willst. Ich meine, du kennst das DG, das Dietzenhofer Gymnasium. Genau, ja. Genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das ist eines der ganz vielen Gymnasien hier in Bamberg. Und die Dietzenhofer war eine Baumeisterfamilie und es wird aus 5 Brüdern und 2 in ihren Nachkommen gebildet. Also insgesamt 7 Leute. Und wie gesagt, das war der Georg Dietzenhofer, Wolfgang Dietzenhofer, Christoph Dietzenhofer, sein Sohn Kilian Ignaz Dietzenhofer, Leonhard Dietzenhofer oder auch Johann Leonhard Dietzenhofer und Johann Dietzenhofer und sein Sohn Justus Heinrich Dietzenhofer gebildet. Also es sind sehr viele Dietzenhofers. Und die haben zum Beispiel neue Residenz, Kloster Banz, Kloster Michelsberg, Schloss Pommersfelden oder eben auch St. Martin gebaut. Und wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Und diese Kirche, wenn man in Rom gibt es eine Kirche, die sieht genauso aus. Die Fassade sieht 1:1 so aus. Und ja, aber 1848, 49, sagt dir der Name, die Jahreszahl irgendwas?
Natürlich.
Was sagt dir die?
Revolution.
Genau, die deutsche Revolution, die Märzunruhen. Und da gibt es ja etwas auch ganz Interessantes, nämlich Bamberg war eine Hochburg der Demokraten. Hier wurden die Bamberger Artikel verfasst. Kennst du auch, haben wir auch mal durchgelesen.
Privat drüber gesprochen.
Ja, genau. Und 1909 gibt es die Gründung der ersten Pfadfindergruppen in Deutschland. 1919 wurde dann der bayerische Staatsregierung ist nach Bamberg geflohen vor der Republik in München und nach deren Niederschlagung und wurde die Bamberger Verfassung unterzeichnet. Kennen wir auch, oder? Kennen wir auch. Und im Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab es ja den Zweiten Weltkrieg und sehr viele Städte wurden zerbombt. Schlimm, wie viel da kaputt gegangen ist. Aber nur 4% der Bamberger Innenstadt, der Altstadt, sind zu Bombenangriffen verloren gegangen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und der Grund, das ist die Kundigundensage. Laut einer Sage ist der Grund nämlich der folgende. Beim Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg soll Kaiserin Kunigunde erschienen sein und ihren Schleier über Bamberg gelegt haben. Die Piloten konnten in diesem Nebel die Stadt nicht erkennen und warfen ihre Bomben weit außerhalb der Stadt ab. Schöne Geschichte, aber die eigentliche Geschichte ist wahrscheinlich einfach nur, dass...
Sehr mystisch.
Sehr mystisch, ja, aber der eigentliche Grund ist einfach, dass Bamberg nicht wichtig genug war. Mhm. Also warum sollte man was zerbomben, was keinen Nutzen hat?
Das stimmt.
Ein Stadtführer hat mir mal erzählt, dass irgendwann mal bei ihm, bei der Stadtführung, ein Amerikaner da war, der wirklich über Bamberg geflogen ist und er gesagt hat, Bamberg können wir nicht zerstören, da gibt es so viele gute Biere.
Das halte ich auch für sehr mystisch.
Kann sein, ich habe keine, das kann auch richtig sein. Ja, aber auf jeden Fall, Bayern war ja in der amerikanischen Besatzungszone und so auch Bamberg. Und in Bamberg gibt es seit 2014 einen US-Militärstützpunkt. Bis 2014.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr. Ja. Und 1993, also fast 30 Jahre jetzt, ist das Weltkulturerbe von der UNESCO. Insgesamt hat es 142 Hektar. Es umschließt
die Kernstadt innen drin.
Genau, also die das Berggebiet, die Inselstadt und das Gärtnerviertel. Aber zu denen kommen wir auch alle separat nochmal. Im Jahr 2012 fand hier in der Nähe, also in Bamberg, in der Nähe der Innenstadt meine ich, die Landesgartenschau statt. Auf dem ehemaligen Erbegelände. Und ich meine, das ist ein schönes Areal. Da kommt.
War mal eine Fabrik.
Genau, war eine Fabrik, die Erber. Und ich meine, ist ein beliebter Treffpunkt, oder? Ich meine,
auf jeden Fall.
Ist ein schöner Park und alles. Und jetzt sind wir hier.
Zumindest
im Sommer. Jetzt sind wir aber hier am Maxplatz angelangt. Und das ist ja das Rathaus. Und hier,
das neue Rathaus?
Das neue Rathaus, stimmt. Das jetzige Rathaus.
Genau.
Und
für mich das Zentrum der Stadt, wie wir.
Stimmt. Und hier haben wir einen Brunnen, oder? Mhm. Und da sind insgesamt 5 Figuren drauf. Kennst du zufällig irgendeine von denen?
Erzähl lieber, bevor ich das sage.
Okay.
Das ist sonst auch peinlich.
Also, der da oben ist König Maximilian.
Ja.
Max Josef der ist ganz oben, der war auch Herzog, König von Bayern. Und der hat, nachdem ist der Max Brunnen, das ist der Max Brunnen und der, den war auch der Platz benannt. Die Statuen wurden 1880 gegossen und 1888 wurde aber erst der Brunnen fertiggestellt. Wir haben jetzt von Ferdinand also Miller gegossen.
Viel jünger als der andere.
Ja, auf jeden Fall. Viel jünger. Viel jünger als der andere, der Gobelmore. Aber das ist auch ein Stein.
Das stimmt.
Das ist ein Stein, Statue der Gobelmore. Und der wurde von Ferdinand Miller gegossen und der hat auch die Bavaria in München gegossen, tatsächlich.
Okay.
Das ist der gleiche Künstler, hat auch diese Figuren hier gegossen.
Das muss man jetzt überlegen. Ist das jetzt was Erstrebenswertes, dass sie die auch gegossen hat? Oder?
Ich glaube, das war danach oder so. Und wir können mal weiter hier hingehen. Und hier sind ja unten, oben haben wir schon gesagt, ist Max Josef. Und hier unten ist
Kaiser Heinrich der Zweite.
Genau, der Kaiser Heinrich der Zweite. Da oben ist sein Dom, hat er in der Hand, hat einen ziemlich langen Bart, einen Zepter in der Hand und eine Krone auf. Als nächstes gehen wir dann weiter und das ist dann
Kaiserin Kunigunde.
Und ich glaube, die hat dann
auf der Seite ist sogar eingelassen, Miller.
Stimmt, ja genau, hast du gut gesehen. Da steht auf der Seite, ist eingelassen, dass das Herr Miller und bei dem Sockel auch von Kunigunde, das ist Kunigunde. Und hier...
Und kein Trinkwasser.
Kein Trinkwasser steht auch hier auch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist vielleicht eher, sie hat dann Pfennig in der Hand und worauf es was es damit auf sich hat, dazu kommen wir in der Folge beim Domplatz oder in der Geschichte.
Okay.
Als nächstes. Das
ist ganz schön spannend, du.
Ja, ich meine, es hat alles miteinander.
Kann nicht mehr halten.
Das hier ist Bischof Otto und zu dem kommen wir auch nochmal. Der ist nämlich in der Michelskirche oben beerdigt und zu dem haben wir auch sein ganzes Leben, erklären wir dann dort.
Jetzt kommt der Kunde,
dein Namensvetter, das ist König Konrad. Ich wollte eigentlich was über ihn erzählen, aber sein Leben.
Oder?
Ja, genau. Ja. Aber sein Leben war schon ziemlich langweilig, fand ich. Er wurde nicht mal Kaiser, aber er ist in Bamberg geboren und gestorben, auf jeden Fall.
Okay.
Und ich meine, wenn wir hier nochmal auf den Maxplatz sehen, der ist schon ziemlich groß für eine mittelalterliche Stadt, oder? Ich meine, was denkst du, was hier gestanden haben könnte?
Ich habe vorhin schon im Vorgespräch fälschlicherweise vermutet, eine Synagoge.
Nee.
Hat nicht ganz gestimmt.
Es war eine Kirche tatsächlich. Mhm. Und das war Alt St. Martin. Ich meine, wurde auch St. Martin nach St. Martin geweiht. Und weil die wurde hier ziemlich früh aufgebaut.
Das wäre, glaube ich, die untere Pfaffe, ne?
Genau, das ist die untere Pfarre.
Pfarre.
Es war eine sehr alte Kirche. Mhm. Auf den alten Gemälden oder auch Karten sieht man auch die noch. Und die ist schon sehr alt. Dann waren wir gerade bei der neuen St. Martin.
Ja.
Und die wurde 1600 ungefähr gebaut. Und die wurde dann aber 1800 wieder abgerissen, nämlich 1805. Und wie gesagt, hier gibt es es gibt eine obere Pfarre, hier gibt es die untere Pfarre und beide haben einen Türmer. Der hat nach Feuer Ausschau gehalten, also jeder hat geschlafen und der da oben hat auf Bamberg hinabgeschaut und ja, geschaut, ob irgendwo ein Feuer ist. Und ich meine, ich habe hier zwei Bilder von Alt-St. Martin und Neu-St. Martin. Von Alt-St. Martin und der oberen Pfarre, also untere Pfarre und obere Pfarre. Sie sehen schon ziemlich ähnlich aus, oder?
Würde ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, tatsächlich.
Ich meine, ja.
Ist jetzt auch eine Seitansicht hier, das ist ein bisschen ein blöder Winkel, aber wenn man es weiß und darauf achtet, dann ja.
Ja,
also auf jeden Fall, vor allem mit der Uhr hier so.
Ja, ich habe mich auf jeden Fall auch auf den Turm bezogen, der ziemlich gleich ausschaut. Aber genug zum Maxplatz. Wir laufen jetzt einfach mal über den Maxplatz hinüber, zwischen Karstadt und dem alten Rathaus, einfach mal auf diese nächste Straße hinweg. Und ich meine, du siehst hier die... Die Tiefgarage, wurde hier auch gebaut, irgendwann mal. Und zu der Zeit. haben wir dann archäologisch, wurde hier ausgegraben und da wurde dann auch die alte St. Martin.
Grundmauern.
Der Keller. Ja, ansonsten, du hast ja schon gesagt, das ist der Mittelpunkt der Stadt. Und ich meine, das war auch.
Das ist noch ein Haus, ich weiß nicht, wie es heißt. Bin ich nicht vorbereitet. Aber in diesem Keller hat der Itter Hoffmann gesoffen.
Okay.
Steht ein Schild dran.
Auf jeden Fall, das war auch eben mein Schulweg tatsächlich, weil ich kam vom Zopp, der ist auf der anderen Seite. Noch ein bisschen in die Richtung. Und wir gehen jetzt hier links Und wir sehen gleich das Naturkundemuseum. Ja, ist schon da. Machen wir jetzt eine Pause. Wir sind gerade um die Ecke gegangen und auf das erste Tor auf der linken Seite, da kommt man zum Naturkundemuseum.
So, wir befinden uns jetzt im Innenhof des Naturkundemuseums. Und dazu habe ich jetzt erstmal eine kleine geschichtliche Einordnung. Das Naturkundemuseum wurde 1791 von Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal gegründet. Das ist gemeint, den kennst du ja schon von bestimmten anderen.
Ja, genau. Also ich glaube, das passt jetzt ziemlich gut hier. Mhm. Vor der alten Hofhaltung kommen wir auch noch später dazu. Davor stand mal eine Statue von ihm und die steht jetzt woanders, nämlich bei der AOK in Bamberg, also vor der aktuellen AOK. Und ich bin einmal vorbeigefahren und dachte mir, wer ist denn der Typ überhaupt? Und jetzt weiß ich es tatsächlich.
Ja,
und ach ja, genau, das FLG, Franz-Ludwig-Gymnasium.
Stimmt, ja.
Das ist nach ihm benannt. Das ist und früher hieß es Neues Gymnasium und es wurde dann umbenannt zu Franz-Ludwig-Gymnasium und das ist der Typ, nach dem es benannt ist.
Ja, aber wenn hier die ganzen Gymnasien auf.
Ja, ich
meine. Ja, und 1791, kann man sich schon denken, es handelt sich um ziemlich historische Räume. Das war die damalige Uni. Und
zu der kommen wir gleich auch noch.
Wie man sich jetzt bei dem Datum 1791, ich sag nochmal, denken kann. Damals war Aufklärung ziemlich schick. Also durchaus auch eine naturkundliche Sammlung zu besitzen. Und die war, wie die Uniräume vermuten mögen, hauptsächlich für Studenten und Professoren gedacht. Aber dann später die früheste öffentlich zugängliche naturkundliche Schausammlung überhaupt. Hm, schreiben krass. Sie zumindest auf Ihre Website naturkundemuseum-bamberg.de. Ja, was hat er gemacht? Er hat verschiedene Sammlungen von woanders erstmal aufgekauft. Das waren
also Franz Ludwig.
Der Franz Ludwig, genau. Das waren vor allem Mineralerze, aber auch Tierpräparate. Die sind allerdings, die meisten Original, in den Revolutionskriegen dann verloren gegangen. Es war damals auch noch kein Naturkundemuseum, sondern ein Naturkabinett. Und erst 1803, also 10 Jahre später, durch die Säkularisierung von Kloster Banz, wurde durch einen gewissen Dionysius Lindner das Kabinett erweitert. Der gilt dann auch so als der zweite Gründer vom Naturkundemuseum. Und was auch sehr spannend ist, bis 1995 waren alle Leiter des Naturkundemuseums geistlich. Also es waren alles irgendwelche Pater oder anderweitige geistige Würdenträger. Das Ziel bis 1917 war auch, eine möglichst globale, große Biodiversität abzubilden im Museum. Wie man sich allerdings schon denken kann, haut es nur bis zu einem bestimmten Punkt hin. Und man ist dann dazu übergegangen, nun die Dokumentation regionaler Belege, zum Beispiel heimischer Insekten, in Angriff zu nehmen. Und seit 2004 hat das Naturkundemuseum einen speziellen Fokus auf Fossilien. Die heutigen Eigentümer sind die Lyzeumstiftung Bamberg und das Museum wird betreut von den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. So, das Erste, was man hört, wenn man irgendwas im Zusammenhang mit dem Naturkundemuseum in Angriff nimmt, ist der Vogelsaal. Und zwar handelt es sich da erstmal um, wie der Name schon sagt, einen großen, kunstvoll gestalteten Raum oder auch Saal. Und das liegt daran, weil das ursprüngliche Naturkabinett, das wir gerade schon gehört haben, beinhaltet hat. Das war ein kleiner Raum, der mit der Zeit immer weiter vollgestellt wurde mit verschiedenen präparierten Tieren und Gesteinssammlungen und anderem Zeug. Da gibt es alte Fotos, das sieht wirklich wild aus, wenn man sich das anschaut.
Und sind das Wildvögel?
Und weil der Raum irgendwann zu klein war, hat man dann mehrere Räume das Museum erweitert. Und in diesem Raum sind eben die präparierten Tiere, die vor allem Vögel waren, geblieben. Und dadurch hat der Raum seinen Namen bekommen, der Vogelsaal. Der Saal ist seit den 1970er Jahren unter Denkmalschutz. Und nach seiner Renovierung, die 2010 abgeschlossen wurde, hat man versucht, einen möglichen guten Originalzustand, wie es Anfang des 19. Jahrhunderts war, dahin zu bekommen. Und die Sammlung, die dort jetzt ausgestellt ist, soll das damalige universelle Naturkabinett abbilden. Ja, wenn man das jetzt besuchen will, es gibt eine Dauerausstellung, die seit 1992 in mehrere Abteilungen untergliedert ist. Da haben wir einmal den Bereich der Geologie, Mineralogie, Bodenkunde und Paläontologie, außerdem natürlich die Zoologie. Außerdem eine jährlich wechselnde Sonderausstellung. Ich glaube, dieses Jahr ist es irgendwas mit fränkisches Jura. Ein paar erwähnenswerte Exponate sind unter anderem das Quäger, eine ausgerottete Unterart des Steppenzebras, von der es nur noch 13 Stück in Europa gibt.
Was?
Ausgestopfte Tiere.
Ach so.
Die sind komplett ausgerostet, da gibt es auch keine 30 Stück mehr. Und ein anderes bekanntes Exponat sind die Würzburger Lügensteine. Worum denkst du, könnte sich dabei handeln?
Also ich schätze mal, das sind irgendwelche Heidensteine, wo man, wenn man sie anfasst, nicht mehr lügen kann oder so.
Nee, es ist tatsächlich eine der bekanntesten Fossilfälschungen in der Geschichte der Paläontologie.
Okay. Weißt du, was das damit auf sich hat?
Ich habe es gelesen, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Da hat jemand halt aus Ton oder sowas so Fossilien nachgebildet und hat gemeint, er hätte jetzt hier irgendwelche großartigen Funde gebracht,
hat die waren
halt
einfach gefälscht. Gute Geschichte auf jeden Fall. Also wir sind jetzt vom Hof des Naturkundemuseums weiter durch das Tor gegangen und jetzt sind wir hier in diesem Innenhof des Jesuitenkollegs. Und hier
ja, das Erste, was auffällt, ist auf jeden Fall der große Schwarznussbaum hier. Steht auch ein Schild davor, das will ich jetzt einfach mal vorlesen. Wie die Schwarznuss in diesen Hof gelangte. Punkt, Punkt, Punkt. 1610 wurde die ersten Jesuiten nach Bamberg berufen und bezogen das zentral gelegene Kloster.
Das ist ja hier. Wir waren ja gerade bei der St. Martin. Wir sind jetzt genau hinter von der St. Martinskirche. Ja. Und das war ja das Jesuitenkolleg. Und die haben eben diesen Baum hergebracht.
Der Karmeliten an der Austraße. Aus ihrem Missionsstand Japan brachten die Jesuiten mit, was sie als exotisch empfanden. So auch die Früchte und Sämlinge der Schwarznuss. Auf diesem Weg kam die Nuss nach Bamberg. Wegen ihres schwefeligen Geruchs kann man ihre Früchte nicht essen.
Genau. Und wie du gesagt hast, das ist ja Teil der Universität. Und Bamberg hat eine ganz große Geschichte mit Universität. Und hier ist ja alles Universität. Und wir gehen jetzt weiter zu einem Teil der Bamberger Universität. Aber erst zur Geschichte. 1647.
Wie immer Geschichte.
Ich meine, das ist eine Stadtführung. 1647 hat Melchior Otto Voigt von Salzburg, das war auch ein Fürstbischof, das Jesuitenkolleg um die Fakultät Philosophie und Theologie erweitert. Also wir gehen jetzt, nur kurz einzuordnen, wir gehen jetzt gerade hier durch, am ganz hinteren rechten Ende des Hofes kann man hier durchgehen, durch diesen Durchgang. Und jetzt halt hier so schön. Und jetzt kommen wir direkt vor hier durch. Und jetzt stehen wir auch wieder direkt vor einem weiteren Teil der Universitätsbibliothek.
In der Austraße sozusagen.
Genau, wir sind hier jetzt, wir überqueren gerade die Austraße. Und das ist eben die Universitätsbibliothek.
Hier kann man auch mal einen Vorblick den Heumarkt sehen. Wir hatten ja vorhin schon den grünen Markt, wo es Gemüse gibt. Wenn man hier vorschaut, sieht man jetzt den Heumarkt. Also haben wir verschiedene Plätze.
Ja, und vom Heumarkt kann man auch noch etwas anderes sehen, nämlich der einzige erhaltene Befestigungsturm in Bamberg. Er stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Bamberg hatte zwei Stadtmauern, eine innere, und als die Stadt dann gewachsen ist, als sie auch kaputt gegangen ist durch die Jesuitenkriege, wurde die Stadtmauer zerstört, wurde eine zweite gebaut. Erst 1497 hat der damalige Fürstbischof offiziell den Bau von Festungen erlaubt. Und dadurch konnte dann auch die Stadtmauer abgeschlossen werden. Deswegen, vorher kann man eigentlich gar nicht richtig sagen, dass Bamberg eine Stadtmauer hatte, weil es war nicht erlaubt. Aber wie gesagt, noch mal kurz hier zur Universität. 1647 hat der Fürstbischof das Jesuitenkolleg, wo wir gerade drin waren, um die Fakultäten Theologie und Philosophie erweitert, und dadurch gegründete er die Academica Bambergensis. Gott, das ist ein schlimmer Name.
Schwieriger Name.
Aber es heißt einfach Bamberger Akademie, so in der Art. Und ein Jahr später, 1648, hat Kaiser Ferdinand III. Und Papst Innozenz X. der Uni alle akademischen Privilegien verliehen. 1648 wurde sie als Academia Ottoniana feierlich eröffnet. Ich meine, ist ja von Otto auch eröffnet worden. 1735 wurde die Fakultät Jura hinzugefügt unter dem damaligen Bischof von Schönborn, und 1773 wurde dann die Fakultät Medizin hinzugefügt. Dadurch, diese vier akademischen Fakultäten, Theologie, Philosophie, Jura und Medizin, wurde sie zu der klassischen Vier-Fakultäten-Universität. Mhm. Und sie bekommt dann den Namen Universitas Ottoniano Friedrichiana, also Otto-Friedrich-Universität. Und so heißt sie immer noch. Ja. Also das sind praktisch die zwei Leute. Karl Friedrich von Schönborn, Friedrich Karl von Schönborn und eben der Otto, die beiden Fürstbischöfe, die eben die Universität gegründet haben. 1803 wird dann die Universität durch die Säkularisation aufgelöst. Ich meine, es war ja alles kirchlich und dann...
Zu der Zeit wurde das Naturkundemuseum erweitert wurde.
und seitdem gab es eigentlich keine Universität mehr in Bamberg. Die theologische und philosophischen Fakultäten konnten wohl weitergeführt werden, aber die medizinischen mussten ihre Arbeit einstellen. Die sind dann auf andere Schulen einfach gegangen und haben dort ihre Lehren weitergeführt, aber es war nicht mehr hier richtig in Bamberg an einer Universität. 1923 wurde dann die philosophisch-theologische Hochschule PTH gegründet, aber 1939 mussten sie in der NS-Zeit schließen. Am 10. Oktober 1945 war Wiedereröffnung. Das sind 6 Monate nach dem Kriegsbeginn. Ey, du hast den Zweiten Weltkrieg und 6 Monate geht es schon wieder weiter.
Aha.
Und dann 1958 wurde dann die Pädagogische Hochschule, PH, gegründet. Und,
Kriegsende meinst du? Voll.
Ja, nach Kriegsende, ja, logisch. Also Mai war Kriegsende. Und, dann, ja. Und 1972 wurde die PH und die PTH zusammengefasst zu einer Gesamthochschule. Dann ein paar Jahre später, 1979, wurde die Gesamthochschule zur Universität Bamberg und die kennen wir noch heute und die heißt jetzt Otto-Friedrich-Universität. Und der Campus der Uni ist in ganz Bamberg verteilt und in historischen Gebäuden untergebracht. Beispielsweise ist das alte Dominikanerkloster, dazu kommen wir auch noch, direkt neben dem Schlenkerler eine Aula der Uni.
Okay.
Das ist schon irgendwie witzig. Also wir gehen jetzt hier weiter an der, in der Ausstraße.
Schlenkerler ist ein ganz beliebtes Gasthaus.
Ja, da kommen wir auch noch hin und wird auch noch ausführlich erzählt. Wie gesagt, das ist jetzt dann die Ausstraße.
Ich laufe jetzt die Ausstraße vor.
Ja. Hier gibt es viele Restaurants und Cafés, Kneipen, andere Geschäfte.
Schon ein bisschen hip hier.
Schon hip und ich weiß noch, hier gibt es auch sind manchmal so bunte
Deko?
Ja, Deko oben.
Lampen.
Das ist Umbrella.
Regenschirme,
genau. Nee, aber das ist schön. Ich meine, hast du irgendwie, hier ist auch die Hasengasse richtig klein, da geht's vor zum Kran. Da kommen wir bei der nächsten Station hin. Und das war ja eigentlich schon der erste Teil, die erste Folge hier von Spargel
und Grün.
Können wir abschließen. Wir kommen jetzt gleich zu der Fischergasse. Bei Fischerstraße. Und wenn wir jetzt hier dort links laufen, kommen wir wieder zum
Gouvernement,
zum Ausgangspunkt,
zum Start, wir
angefangen haben. Und damit würde ich sagen, das war Spargel auf dem Balkon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es das nächste Mal wieder heißt, bei der Stadtführung.